Die heutige Vorlesung beschäftigt sich also mit dem Thema Lehrmaschinen und Lehrautomaten. Ich hatte in der vergangenen Woche schon angesprochen, dass diese, die vergangene und auch die kommenden Vorlesungen noch in den Bereich gehören, den ich, als ich die verschiedenen Dimensionen von Medialität unterschieden habe, dem der Instrumentalität oder der Dimension der Instrumentalität zugehören. Ich möchte auch im ersten Abschnitt der heutigen Vorlesung, wo es um Lehren als Steuerung und Kontrolle des Lernens geht, auf die Instrumentalität, wie ich sie in der vergangenen Woche unter der Überschrift Werkzeuge und Instrumente des Lehrens und Lernens angesprochen habe, nochmal eingehen und daran anknüpfen, um dann zum spezifischen Thema der heutigen Vorlesung zu kommen, wo es eben um Lehrmaschinen und Lehrautomaten geht, nämlich das Konzept der programmierten Instruktion, Ihnen erläutern, dass dem Gedanken und dem Konzept von Lehrmaschinen und Lehrautomaten zugrunde liegt und dann die modernere Ausprägung dieses Konzepts der programmierten Instruktion Ihnen vorstellen, das unter dem Titel steht intelligente tutorielle Systeme. Ich fange also an mit Lehren als Steuerung und Kontrolle des Lernens. In der vergangenen Woche hatte ich darüber gesprochen, dass Medientechnik als Instrument, Werkzeug in den Händen von Lehrenden, aber auch von Lernenden fungieren kann. Und zwar in unterschiedlicher Weise. Das eine ist, dass es ein Instrument ist, mit dem ich ein Objekt bearbeite. Ein Objekt in dem Sinne, wie wir auch sonst, wenn wir von Arbeiten sprechen, Objekte uns vorstellen, nämlich von uns getrennte, uns gegenüberstehende Dinge, in irgendeiner Weise gegenständlicher Art. Beim Computer sind diese Dinge, diese Objekte, die bearbeitet werden, grundsätzlich symbolische Objekte oder mathematische Objekte oder Datenobjekte, also nicht materielle Objekte wie beim Arbeitsprozess selbst. Aber dass wir mit symbolischen Objekten umgehen und auch symbolische Objekte bearbeiten, ist nicht etwas, was erst durch die Computertechnologie entstanden ist, sondern dies tun wir natürlich, solange es überhaupt kulturelle Produktion gibt. Also insofern gehört das Bearbeiten von symbolischen Objekten natürlich in den Bereich der kulturellen Produktion seit Menschengedenken. Das Beispiel, das ich aber herangeführt habe, um die Instrumentalität Ihnen besser erläutern zu können, die dann auch durch den Einsatz von Computertechnologie in Anspruch genommen werden kann, war eines mit dem Hammer als dem Prototypen des Werkzeugs und dem zu schmiedenden Eisen, zum Hufeisen zu schmiedenden Eisen, was aus dem Bereich der materiellen Produktion oder materiellen Arbeit stammt. Das hat zum Teil in der Diskussion auch ein bisschen zu Verwirrung geführt, was denn nun genau die Objekte sind und was unter Objekten zu verstehen ist, die bearbeitet werden, wenn wir von Instrumenten sprechen und dann eben auch von Instrumenten auf der Ebene der Computertechnologie. Ein zweiter Bereich, in dem die Instrumentalität der Computertechnologie in Anspruch genommen werden kann, in Kontexten, in pädagogischen Kontexten, ist der, in dem es uns eigentlich weniger geläufig ist, von Objekten zu sprechen und wo es vielleicht auch zweifelhaft ist, ob man berechtigterweise hier von Objekten eigentlich sprechen darf. Nämlich, dass der Lernende als Objekt des Lehrenden, der dann als Subjekt vorgestellt wird, betrachtet und behandelt wird. Und das ist der Kontext von Instrumentalität, an den ich heute anknüpfe, wenn es um Lehrmaschinen und Lehrautomaten geht. Der Lernende als Objekt des Lehrens oder das Lernen als Effekt, als Wirkung des Lehrens. Das ist eine spezifische Konstellation, eine spezifische Subjekt-Objekt-Konstellation. Eine, bei der es eben, wie ich eben schon sagte, fraglich ist, ob das Konzept, das eine Subjekt-Objekt-Struktur vorsieht, dort eigentlich so ganz angemessen ist. Natürlich, wir alle wissen aus der Schulerfahrung, dass es nicht völlig unangemessen ist, wenn man die Realität von schulischem Lernen betrachtet. Die Initiative geht in der Regel, zumindest in unserem herkömmlichen Bildungswesen, von den Lehrenden aus. Sie erscheinen und treten auf als die Subjekte des Prozesses, der zwar ein gemeinsamer ist und nur als gemeinsamer funktionieren kann, aber eben doch seinen Ursprung, seine Initiative erstmal auf Seiten des Lehrenden hat. Ich beschreibe jetzt etwas nur, was einfach so ist, ohne es zu bewerten. Und die Lernenden reagieren auf die Bemühungen des Lehrenden, bei ihnen so etwas hervorzurufen wie Lernen. Insofern folgt das, was sie tun, der Initiative des Lehrenden. Und darin kann man so etwas wie eine Subjekt-Objekt-Struktur sehen, wenn man will. Aber man kann natürlich auch fragen, ob es eine Subjekt-Objekt-Struktur in der Weise ist, wie sie etwa bei der Bearbeitung von Dingen gegeben ist. Zumindest, dies wissen wir, muss das Objekt sozusagen aus eigenem Willen mitspielen. Wenn es sich verweigert, wenn es einfach nicht will, dieses Objekt, spricht der Lernende, dann sind die Bemühungen des Lehrenden vergeblich. Letztlich lässt sich Lernen nicht machen oder erzwingen. Ein Stück weit muss der Lernende das Objekt in Anführungsstrichen mitspielen, also nicht Objekt sein, sondern Subjekt sein. Denn wenn ich von Mitspielen spreche, dann ist ja der Mitspielende als Partner angesprochen, das heißt als Mitsubjekt. Also die Figur der Subjekt-Objekt-Konstellation ist prekär. Aber sie ist die Figur, die dem Gedanken und der Konstruktion von Lehrmaschinen und Lehrautomaten zugrunde liegt. Um diese Figur, die dem zugrunde liegt, noch genauer fassen zu können, möchte ich auf etwas zurückkommen, was ich auch in der letzten Woche angesprochen habe unter dem Stichwort Regelkreis des Lehrens und Lernens und was mit der Kopplung dieser beiden möglichen Vermittlungsrichtungen von Werkzeugen und Instrumenten zu tun hat. Nämlich die eine Vermittlungsrichtung ist die, dass vom Subjekt vermittelt durch das Werkzeug dessen Formungsintentionen auf das Objekt übertragen werden. Also der Lehrende hat eine gewisse Vorstellung im Kopf davon, was aus dem Lernenden werden soll. Und er setzt nun Instrumente ein, Medien beispielsweise, in diesem Falle dann eben als Instrumente seiner Absichten, um dies zu erreichen, um dies beim Lernenden zu bewirken. Das ist die obere Reihe. Auf der anderen Seite beobachtet er den Lernenden in Bezug auf das, was er mitbringt, in den Lernprozess, welches die Voraussetzungen sind, auf die er sozusagen rechnen kann oder mit denen er rechnen kann. Er beobachtet, wie weit der Lernprozess auch tatsächlich einen Fortschritt in dem Sinne macht, wie er ihn intendiert. Wir nennen dies auch Kontrolle des Lernerfolgs. Und indem dies beides miteinander verbunden wird, und eben dann kann man von einem Regelkreis sprechen oder von einem rückgekoppelten Prozess, in dem also Steuerung des Lernens und Kontrolle des Lernens miteinander verbunden werden, bekommen wir das Grundmuster eines maschinellen Prozesses. Dazu gehört natürlich, dass in einem solchen Kreislaufmodell das, was die Subjektposition ausmacht, nämlich über die Ziele des gesamten Prozesses zu verfügen, diese Ziele zu setzen und auch bewusst zu haben, an ihnen den Prozess messen zu können, der tatsächlich stattfindet, die Strategie, die zur Steuerung des Lernens eingesetzt wird, dann auch entsprechend dem Verlauf des Lernprozesses zu modifizieren. Also wenn ich beispielsweise merke, dass ich mit bestimmten Formulierungen sie nicht erreiche, wie gesagt, wenn ich das merke, heißt das ja, dass es also eine Rückmeldung zu mir gibt und ich dann versuche, es auf eine andere Weise darzustellen, dann ändere ich meine Strategie. Da sowas ist also damit gemeint. Ein ganz simpler, alltäglicher Vorgang, den wir aus allen Lehr-Lernprozessen eigentlich kennen. Dass in dieser Weise reagiert wird auch auf die Wirkungen des eigenen Lehrverhaltens und entsprechend Modifizierungen der Lehrstrategie vorgenommen werden. Wenn dies nun alles, was die Subjektposition in diesem Modell ausmacht, auf das Medium übertragen wird, in das Medium sozusagen hinein verlagert wird, Dann ist grundsätzlich die Möglichkeit gegeben, dass der Lehrende als Person so aus dem Prozess sozusagen heraustritt, zurücktritt von diesem Prozess, in ihn nicht mehr involviert ist. Das heißt, dass sich dieser Prozess zwischen dem Medium und dem Lernenden nur noch abspielt. Dann bekommt das Medium eine Art von Autonomie. Es rückt selbst in die Position des Lehrenden ein. Es ist die Frage, ob es im strengen Sinne dann noch ein Medium ist. Es ist sicherlich nicht mehr ein Medium der Vermittlung zwischen den Intentionen einer lehrenden Person und den Intentionen und Möglichkeiten und Fähigkeiten einer lernenden Person. Zumindest nicht mehr in dem Sinne, dass der Lehrende etwa seine Vorstellungen vom Lernprozess dann aufgrund der Rückmeldungen, die er über den Fortgang des Lernprozesses erhält, modifiziert. Dies alles ist in das Medium verlagert. Das Medium macht dies aus eigenen Fähigkeiten heraus. Es wird autonom in Anführungsstrichen. Wir können auch sagen, es wird zur Maschine. Das Grundkonzept für ein so maschinell gedachtes Lernen ist das Konzept des programmierten Lernens. Ist entstanden in den USA in den 50er Jahren, verbunden mit dem Namen Skinner, ein Psychologe, ein Lernpsychologe, der dieses Konzept entwickelt hat. Und es basiert darauf, dass angenommen wird, das, was Lehren und Lernen ausmacht, lasse sich grundsätzlich algorithmisch fassen. Was heißt das, Lehren und Lernen algorithmisch zu fassen? Sie sehen hier eine Grundstruktur oder die Grundform eines Lehralgorithmus. Es bedeutet, dass es einen definierten, einen eindeutig definierten Ausgangspunkt gibt, also das, was ein Lernender zu einem bestimmten Zeitpunkt weiß und nicht weiß, und dass es einen Zielpunkt gibt, einen ebenso eindeutig definierten Zielpunkt, was nämlich nach dem Durchlaufen dieses Prozesses der Lernende zusätzlich an Wissen erworben haben soll. Der Prozess, der dazwischen liegt, zwischen A und Z, ist eben dazu da, die Differenz zwischen A und Z zu überwinden. Diese Differenz wird als Mangel interpretiert. A ist sozusagen definiert als weniger denn Z. Und dieses Weniger, diese Differenz, soll nun sich in Schritte, in Aneignungsschritte zerlegen lassen. Also die Grundstruktur Lernalgorithmus besteht darin, dass ein eindeutig definierter Lernweg in eine bestimmte endliche Anzahl von Schritten aufgeteilt wird und dass eben angenommen wird, dass durch das Durchlaufen dieser Schritte eben tatsächlich der Lernende von A nach Z definitiv gelangt. Jetzt habe ich hier allerdings hingeschrieben Lehralgorithmus und nicht Lernalgorithmus. Lehralgorithmus bedeutet, dass ich eigentlich etwas darüber aussagen kann, dass das Lernen algorithmisch tatsächlich auch strukturiert ist, sondern zunächst eigentlich nur etwas über das Lehren sagen kann. Denn nur über das Lehren verfügt der Lehrende. Er verfügt ja erstmal nicht über den Lernprozess. Das heißt, das, was er tun kann, ist ja erstmal nur Lehren. Das heißt, der erste Schritt, der überhaupt getan werden kann, auch dann eine Maschine tun kann, ist das Abarbeiten eines Lehralgorithmus. Das heißt, die Maschine muss erstmal lehren. Die Maschine lernt nicht, sondern sie lehrt. Also der Ausgangspunkt ist nicht ein Lernalgorithmus, sondern ein Lehralgorithmus. Und alles, was wir kennen an sogenannter Lernsoftware, ist im strengen Sinne keine Lernsoftware, sondern zunächst mal eine Lehrsoftware. Lernsoftware wäre sie dann, wenn das Programm selber sozusagen lernen würde. Es ist interessant, dass die Terminologie da aber sich fast vollständig eigentlich eingespielt hat auf den Begriff Lernsoftware und nicht Lehrsoftware. Warum und mit welcher Berechtigung? Nun, ein solcher Lehralgorithmus ist für sich genommen natürlich sinnlos, sofern er nicht einen entsprechenden Lernalgorithmus oder Lernprozess, sagen wir vielleicht zunächst mal, auch bewirkt und auslöst. Was hier dargestellt wird, ist die Darbietung von Lehreinheiten schrittweise. Und wer hier etwas überwunden hat, eine Differenz überwunden hat, ist zunächst mal nur der Lehrende. Er ist von A nach Z gelangt. Wenn die Studierenden oder die Schüler die ganze Zeit schlafen und nichts mitbekommen, dann hat sicherlich nicht das stattgefunden, was die Absicht des Lehrenden war, obwohl er seinen Algorithmus vollständig absolviert hat. Die Frage ist also, wie kann ein Lehralgorithmus denn einen Lernalgorithmus bewirken? Denn nur dann darf er eigentlich berechtigterweise als Lehralgorithmus überhaupt bezeichnet werden. Wir können von Lehren nur sprechen, wenn auch ein Lernen stattfindet. Wir können von Lernen sprechen, ohne dass ein Lehren stattgefunden hat, aber umgekehrt geht es nicht. Ein Lehren ohne Lernen ist ein Unbegriff. Wir könnten höchstens von einem Versuch, von einem gescheiterten, misslungenen Versuch sprechen, aber wir können nicht wirklich von Lehren sprechen, wenn kein Lernen stattgefunden hat. Also wie kann aus einem Lehralgorithmus denn ein Lernalgorithmus werden? Was wir dazu brauchen, die Grafik fehlt hier jetzt, wie ich gerade feststelle, was wir dazu brauchen, ist eine Kopplung. Wir brauchen eine Kopplung zwischen dem Lehralgorithmus und einem Lernalgorithmus. Und diese Kopplung zwischen Lehralgorithmus und Lernalgorithmus, dass nämlich jeder einzelne Lehrschritt auch tatsächlich einen entsprechenden Lernschritt bewirkt, diese Kopplung anzunehmen, ist ja zunächst mal eine relativ spekulative Annahme. Warum sollte es so sein? Warum sollte, wenn ich hier jetzt Ihnen etwas vortrage, eine bestimmte Information Ihnen gebe, wieso sollte das bei Ihnen einen entsprechenden Lernschritt auslösen? Ich kann darauf hoffen, ich kann es mir wünschen. Sie können sagen, wir machen das schon, aber Sie können auch mir die Hucke voll lügen, indem Sie das sagen und in Wirklichkeit unter der Bank was ganz anderes machen. Also warum sollte eine solche Kopplung tatsächlich erreicht werden? Ich vermute, dass ich diese Kopplung an einer etwas späteren Stelle der heutigen Vorlesung vorgesehen habe, dass ich also nachher noch zu dieser Grafik komme. Deswegen verspreche ich Ihnen, dass ich da nachher noch mal darauf eingehe. Im Moment ist es also noch ein offenes Problem. Was Sie jetzt hier sehen, ist ein Muster, das Ihnen als Softwaremuster eigentlich relativ vertraut sein müsste. Es ist das Muster eines Lehralgorithmus, der sich nicht dessen vergewissert, dass auch tatsächlich ein entsprechendes Lernen stattfindet. Das heißt, ein Lehren ohne die Rückkopplung mit dem Lernprozess. Das sind Lehrprogramme ohne Lernerfolgskontrolle. Das sind Lehrprogramme, die lediglich lehren, ohne festzustellen, ob auch das, was gelehrt wurde, gelernt wurde. Viele Tutorials, die Sie beispielsweise zu Softwareprogrammen bekommen, sind so aufgebaut. Eine Reihe von Lehrschritten wird Ihnen angeboten, die Sie absolvieren können. Aber nirgendwo findet eine Überprüfung dessen statt, ob Sie das auch tatsächlich begriffen haben, was Ihnen da dargestellt wurde. Sie bekommen vielleicht auch Übungsmöglichkeiten und so weiter, aber alles ohne Lernerfolgskontrolle. Es gibt bezogen auf dieses Softwarekonzept, das also ein Lehren ohne Kontrolle des Lernens ist, ohne Lernerfolgskontrolle, zwei unterschiedliche Konzepte, die lineare Führung. Das heißt, die werden durch eine festliegende Abfolge von Lehrschritten hindurchgeführt. Und es gibt den Typ der verzweigten Führung, wo Sie die Möglichkeit haben, zu diesem Pfad, diesem obligatorischen Pfad, der für alle gedacht ist, an bestimmten Stellen Abzweigungen zu beschreiten, also Umwege oder Abwege oder zusätzliche Wege zu absolvieren, in denen Ihnen zusätzliche Informationen gegeben werden, zusätzliche Lehrschritte angeboten werden. Das kann in der Form erfolgen, dass gesagt wird, das, was unten in der unteren Reihe steht, das ist sozusagen das Minimum dessen, was man sich aneignen muss, wenn man beispielsweise mit einem bestimmten Programm wenigstens die Grundfunktionen zu beherrschen lernen möchte. Und dann gibt es eben fortgeschrittenere Funktionen, die also nur denen angeboten werden, als Abzweigungen in diesem Falle vom Programm angeboten werden, die dies auch wünschen. Oder es wird Ihnen angeboten, dass etwas noch mal genauer dargestellt wird, wenn Sie dies wünschen. Oder dass Ihnen ein Beispiel angeboten wird zu dem, was Sie bis dorthin gelernt haben, wenn Sie dies wünschen. Das sind also Optionen, diese Verzweigungen, die Sie beschreiten können oder auch nicht beschreiten können. Die Wege, die Sie dadurch gehen können, können ganz unterschiedlicher Art sein. Es gibt sozusagen ein Minimalpensum und es gibt ein Maximalpensum, das durch ein solches Lehrprogramm Ihnen angeboten wird. Das Minimalpensum wäre allein die untere Reihe. Das Maximalpensum wäre, wenn Sie alle Abzweigungen durchlaufen. Das Beispiel, das ich Ihnen hier jetzt mit dieser roten Pfadführung anzeige, ist sozusagen ein Mittelweg. Nicht das Minimum, auch nicht das Maximum. Das heißt natürlich auch, dass das, was hier Z ist, nicht so fixiert ist wie bei der linearen Führung. Am Ende kann ein unterschiedlicher Wissenszuwachs herauskommen. Dafür ist sozusagen eine gewisse Bandbreite bei diesem Modell vorgesehen. Diese Konzepte ohne Lernerfolgskontrolle gehen sozusagen von der Fraglosigkeit des Auslösens von Lernen durch Lehren aus. Dem widerspricht alle Alltagserfahrung, dass Lernen ganz fraglos durch Lehren bewirkt wird. Wir können Lernen nicht machen. Dieses Konzept geht im Prinzip davon aus, dass Lernen in dem Sinne machbar ist, dass es unzweifelhaft durch Lehren ausgelöst wird. Oder es kümmert sich halt nicht darum, dieses Konzept, ob Lernen überhaupt stattfindet. Aber sofern es dies annimmt, ist es ein Lernen, das allein durch den Lehrprozess bestimmt ist, das hier eine Rolle spielt. Und alle Lebenserfahrung, pädagogische Lebenserfahrung sagt uns aber, dass Lernprozesse durch alles Mögliche mitbedingt sind, unter anderem auch durch das Lehren, aber selbstverständlich niemals ausschließlich durch das Lehren, dass das, was die Schüler und Schülerinnen selbst an Motivation mitbringen, an Vorerfahrung mitbringen, mit welchen Problemen sie in die Schule kommen, die sie ablenken, was ihnen unterwegs im Lernprozess noch zusätzlich an Ideen kommt, dass ihnen plötzlich etwas einfällt, was sie an Problemen am Morgen noch mit der Mutter hatten und so weiter. Alles Dinge, die in den Lernprozess mit einfließen, in den realen Lernprozess mit einfließen und ihn mehr oder weniger weit von dem Weg abführen, den der Lehrende im Sinne hatte. Weil dies so ist, ist eine Steuerung in dem Sinne, dass das Lernen schlicht nur als Effekt des Lehrens zu betrachten ist, nicht möglich. Und weil dies nicht möglich ist, dennoch aber der Gedanke der Lernsteuerung nicht aufgegeben werden soll, müssen ja subtilere Formen der Lernsteuerung entwickelt werden. Und eine solche subtilere Form der Lernsteuerung ist eben die, die das Lernverhalten kontrolliert und die Lehrstrategie je nach Fortschritt des Lernprozesses modifiziert. Und damit kommen wir zu Lehrprogrammen mit Lernerfolgskontrolle. Der Lernschritt bei einer solchen programmierten Instruktion, nur solche Programme entsprechen dem Grundkonzept der programmierten Instruktion, sieht so aus, dass eine Informationseinheit dargeboten wird, das, was vorhin mit Lehrschritt bezeichnet wurde, dass danach aber nicht einfach der nächste Lehrschritt folgt, sondern dass erstmal eine Abfrage erfolgt, eine Abfrage, die nun eben kontrolliert, ob das, was an Informationen geboten worden ist, auch tatsächlich beim Lernenden angekommen ist. Ob der Lernschritt auch, der intendiert war, absolviert worden ist. Hier wird also jetzt diese Kopplung von Lehren und Lernen unterstellt, die im Konzept des programmierten Lernens lernpsychologisch theoretisch begründet sein soll. Das will ich Ihnen an dieser Stelle kurz erläutern. Inwiefern kann denn nach dieser Vorstellung damit gerechnet werden, dass Lehren tatsächlich Lernen auslöst. Das zugrunde liegende Konzept ist eines, dass Lernen grundsätzlich als Verhaltensänderung verstanden wird. Jede Art von Verhaltensänderung ist Lernen. Es geht dabei nicht um bestimmte Qualität des Lernens, wie wir es in der Pädagogik etwa mit dem Bildungsbegriff verbinden, sondern jede Art von Verhaltensänderung ist Lernen, egal welcher Qualität diese Verhaltensänderung ist. Wodurch werden nun Verhaltensänderungen bewirkt? Nach dem lernpsychologischen Modell, das dem programmierten Lernen zugrunde liegt, werden Verhaltensänderungen als Reaktionen auf bestimmte Reize bewirkt. Das heißt, den Lernenden wird ein bestimmter Reiz, ein Stimulus dargeboten und auf diesen Stimulus reagieren sie, antworten sie. In der englischen Terminologie, Fachterminologie, die dazu gehört, nennt sich dies Stimulus-Response. In der deutschen Terminologie also Reizreaktion. Das Lernen ist also Reaktion auf Reize. Nun kann ich das Lehren verstehen als Reize geben, einen Stimulus geben. Nun ist natürlich nicht jede Reaktion, jeder Response auf meinen Stimulus erwünscht. Eine falsche Antwort beispielsweise auf meine Frage ist eine unerwünschte Reaktion auf den Stimulus. Ich muss also mir überlegen, wie ich es erreichen kann, dass die erwünschte Reaktion erfolgt. Dass also auf einen bestimmten Stimulus, auf einen bestimmten Reiz, nicht irgendeine Reaktion, die sozusagen im Belieben des Lernenden liegt, erfolgt, sondern die Reaktion, die ich als Lehrender will, dass sie erfolgt. Und das geschieht durch den Mechanismus der Verstärkung, das ist der Terminus dafür. Das heißt, das Verhalten, wenn das Verhalten erfolgt als Antwort auf meinen Reiz, das ich mir wünsche als Lehrender, dann erfolgt darauf eine Verstärkung, etwa eine Belohnung. Sie kennen das aus der Tierdressur. In der Tierdressur wird genau dieses Modell, dieses Lernmodell oder dieses Lernkonzept angewandt. Wenn man also im Zirkus etwa sieht, dass ein Pferd rechnen kann, dann ist dies darauf programmiert worden, dass es auf bestimmte Reize in einer bestimmten Weise reagiert. Es hat gelernt, auf den und den Reiz muss ich beispielsweise 4-mal mit dem Kopf nicken. Nämlich auf den Reiz, wie viel ist denn 2 plus 2, wie immer das dem Pferd nun als Frage dargeboten wird. Dass es 4-mal reagieren muss, es ist dafür belohnt worden. Wenn es 4-mal mit dem Kopf nickt, gibt es eine Belohnung. Wenn es es nur 3-mal macht, gibt es die Belohnung nicht. Oder es gibt eine negative Verstärkung, nämlich eine Bestrafung. Also es gibt positive Verstärker und es gibt negative Verstärker, die man beide zum Einschleifen eines erwünschten Verhaltens benutzen kann nach diesem Modell. Und so sind nun solche Programme aufgebaut. Die Belohnung besteht in diesem Falle darin, dass mir rückgemeldet wird, dass meine Antwort richtig ist. Nun hat man in Untersuchungen festgestellt, dass positive Verstärkung wirkungsvoller ist als negative Verstärkung. Also wenn Sie Ihr Kind loben, haben Sie mehr Chancen, dass das Kind brav ist, als wenn Sie es für Fehlverhalten bestrafen. Das Lob wirkt stärker als die Bestrafung im Sinne der Steuerung des Verhaltens. Im Falle von solchen Lehrprogrammen bedeutet das, die Rückmeldung an mich als Lernenden, dass meine Antwort richtig war, ist eine Belohnung, wird als Belohnung empfunden vom Lernenden, ist eine positive Verstärkung und ist von daher höchst wirksam. Dagegen die Rückmeldung, die Antwort war falsch, ist eine Art von Bestrafung, eine negative Verstärkung und ist weniger wirksam im Hinblick auf die Erzeugung des erwünschten Verhaltens. Daraus resultiert, dass man Programme so aufbauen muss, dass möglichst viel positive Verstärkung erfolgt und möglichst wenig negative Verstärkung. Das Resultat ist, dass diese Programme so gebaut sind, das war Skinners Direktive damals für die Entwicklung von solchen Lernprogrammen in den 50er, 60er Jahren, dass sie so gebaut sind, dass der größte Teil der Lehrenden mit über 90%iger Wahrscheinlichkeit bei jeder Abfrage richtig antwortet. Deswegen müssen die Lernschritte möglichst klein gehalten werden, sodass so klein, dass fast jeder, der diesen Lernprozess absolviert, immer oder so gut wie immer richtig antwortet. Und die Rückmeldung, das war falsch, möglichst selten erfolgt. Natürlich erfolgt sie dennoch ab und zu. Und dann wird in dem Sinne eine Modifizierung der Lernstrategie vorgenommen, dass nicht einfach fortgefahren wird im Programm, sondern dass der Lernende zurückgeführt wird an einen früheren Punkt des Programms. Er muss wiederholen, auf gut Deutsch. Insgesamt gibt es bei diesem, beim Skinnerschen Modell, keine Verzweigung, sondern alle gehen denselben Weg. Nur manche gehen ihn schneller und manche gehen ihn langsamer. Manche brauchen mehr Wiederholungen, manche brauchen weniger Wiederholungen oder gar keine Wiederholungen. Das ist der Unterschied, der zwischen den Individuen hier möglich ist. Das Lerntempo und die Zahl der Wiederholungen. Aber wie viele Schritte gegangen werden müssen insgesamt, das liegt im Skinnerschen Modell fest. Dem Skinnerschen Modell liegt also eine bestimmte Vorstellung davon zugrunde, wie Lehren und Lernen miteinander zusammenhängen. Das ist dieses behavioristische Modell, behavioristisch heißt orientiert daran, dass ein beobachtbares Verhalten auf beobachtbare Weise verändert wird. Was im Inneren der Person vorgeht, interessiert nicht. Es interessiert nur, was an ihrem Verhalten beobachtbar ist und was man tun kann, damit man dieses beobachtbare Verhalten, sprich die Antworten, die explizit gegeben werden bei Abfragen, wie man dies verändern kann oder steuern kann. Das ist das Interesse. Und das ist der Begriff des Lernens, der dahinter steckt. Gewonnen wurde dieser Begriff des Lernens, diese Vorstellung von Lernen und auch wie Lehren und Lernen miteinander zusammenhängt, am Verhalten von Ratten. Wir können uns natürlich fragen, ist das Lernverhalten von Ratten, woran es sich dieses Modell bewährt hat, denn ohne weiteres übertragen auf menschliches Lernen? Ich denke mal, zunächst mal hat man sicherlich intuitiv eine Abwehr dagegen, dass wir genauso lernen sollen wie Ratten. Ich muss es vielleicht noch genauer sagen, Ratten im Labyrinth. Also Ratten sollen im Labyrinth den kürzesten Weg zum Futtertrog finden. Wenn sie den kürzesten Weg gefunden haben, werden sie durch das Erreichen des Futtertrogs belohnt. Und an dem Verhalten von Ratten im Labyrinth hat man eben erkannt, dass dies ein höchst effektives Lehrverfahren ist. Wir können auch sagen, Dressurverfahren ist. Nur, wie weit lässt sich das auf menschliches Lernen übertragen? Ich denke, soweit wir als Menschen eben auch was Rattenhaftes an uns haben und auch rattenhaft lernen, lässt es sich auf uns übertragen. Und wer weiß, wie viel Ratte in uns auch steckt, auch dort, wo wir lernen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es schon etwas gewagt anzunehmen, dass unser Lernverhalten, menschliches Lernverhalten insgesamt, dem Lernverhalten von Ratten entspricht. Für bestimmte, sagen wir mal, niedrigere Formen des Lernens mag dies ein Modell sein, das seine Plausibilität hat, auch für menschliches Lernen. Aber wenn wir etwa an das denken, was in der universitären Ausbildung stattfindet und was studieren heißt als eine Form des Lernens etwa, und dann vielleicht auch noch die Formen des Studierens, die relativ nah auch an Forschungsprozessen sich bewegen, da würden wir wahrscheinlich schon Schwierigkeiten haben, die Allgemeingültigkeit eines solchen Konzeptes tatsächlich für plausibel anzunehmen. Und es gibt eigentlich auch keine Bestätigung dessen, keine empirische Bestätigung dessen, dass das Skinnersche Modell tatsächlich ein adäquates Modell für alle Formen des menschlichen Lernverhaltens sind. Also, ich war dabei gerade in Zweifel zu ziehen, dass dies ein angemessenes Modell des Zusammenhangs von Lehren und Lernen ist, das sich für alle Formen des, auch die anspruchsvolleren Formen des menschlichen Lernens anwenden lässt. Ich hatte eben zwei Bilder überschlagen, die ich Ihnen jetzt aber noch mal kurz zeigen möchte. Das sind Bilder aus der Frühzeit des programmierten Lernens. Die Technologie war damals natürlich noch nicht so weit fortgeschritten wie heute. Deswegen war es auch so, dass in den 50er und 60er Jahren die Lehrprogramme, die damals entwickelt worden sind, entweder mit ungeheuer primitiven Apparaturen verbunden waren. Das war so eine Art von einarmigen Banditen, die also dann irgendwie ein Bonbon ausspuckten beispielsweise, wenn also das Kind irgendwie die richtige Taste gedrückt hatte auf eine bestimmte Frage. Also wirklich von abenteuerlicher Primitivität diese Automaten. Und natürlich, wo immer man solche Automaten abgebildet sah, war der Effekt nicht gerade einer, dass man sagte, wow, was für eine Technologie, die sich mit diesem Konzept verbindet. Also insofern waren die damaligen Apparaturen eher dazu angetan, das gesamte Konzept der Lächerlichkeit preiszugeben. Es hat auch in der pädagogischen Diskussion eigentlich nie eine wirklich positive Resonanz gefunden, das Konzept des programmierten Lernens. Die Programme, die es gab, waren hauptsächlich in Buchform, kamen in Buchform auf den Markt. Das heißt, es waren natürlich in dem Sinne dann nicht wirklich Maschinen. Sie waren maschinell aufgebaut, das waren nicht Maschinen, weil natürlich der Lernende ständig zu entscheiden hatte, ob er nun überhaupt den nächsten Schritt vollzieht. Das Buch wurde von sich aus nicht tätig. Inzwischen hat allerdings das Konzept des programmierten Lernens eben durch die Verbreitung der Computertechnologie doch einen ausgesprochenen Siegeszug angetreten. Es beherrscht im Grunde genommen die große Mehrzahl der Programme, der Lernprogramme, also der Programme, die so genannt werden, die es auf dem Markt gibt. Wenn Sie sich das angucken, was so an Lernsoftware auf dem Markt ist, dann sind das Konzepte programmierten Lernens, die dem zugrunde liegen. Allerdings in der Regel nicht in der Skinnerschen Variante, sondern in einer anderen Variante, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Beim Skinner gab es ja keine Verzweigungen, wie Sie gesehen haben. Das hatte zu tun mit seiner Auffassung, möglichst kleinschrittig, damit möglichst viele positive Rückmeldungen, positive Verstärkungen erfolgen. Das muss ja nach der Dogmatik seines Konzeptes so sein, damit erfolgreiches Lernen stattfindet. Aber das verhinderte eben auch, dass in Bezug auf die Differenzierung der Lernwege Unterschiede gemacht werden konnten zwischen den Lernenden. Da hat sich ein anderes Konzept durchgesetzt, das aus derselben Zeit stammt, nämlich die verzweigt programmierte Instruktion. Sie hatten das Grundmodell vorhin schon gesehen, da war es allerdings ohne die Abfrage, also ohne die Rückkopplung mit dem Lernprozess dargestellt. Hier ist das jetzt dargestellt als eine verzweigte Programmierung mit Einbau von Abfragen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass an bestimmten Stellen des Programms nicht einfach nur gefragt wird, ob verstanden oder nicht verstanden, ob richtige Antwort oder nicht richtige Antwort und dann zurückgegangen wird zu einem früheren Lernschritt, sondern dass, wenn festgestellt wird, der Lernende hat diesen Lernschritt noch nicht vollzogen, dann wird nicht zurückgegangen, sondern wird auf eine Abzweigung geführt. Das heißt, es werden dem Lernenden zusätzliche Hilfen angeboten, damit er dies im zweiten Anlauf besser verstehen kann, was er im ersten Anlauf nicht verstanden hat oder nicht gelernt hat. Es werden ihm also zusätzliche Informationen gegeben oder es werden ihm zusätzliche Beispiele angeboten, es werden ihm Hilfen angeboten, die ihm das Verständnis erleichtern. Wir können uns das noch weiter differenziert vorstellen, dass nun auch noch so etwas wie eine Antwortanalyse stattfindet. Das heißt, je nachdem, wie der Lernende antwortet, es können ja unterschiedliche Arten von Fehlern auftreten, wird je nach Fehlerart, die er macht, differenziert verzweigt. Wenn er Fehler A gemacht hat, wird er auf die Abzweigung A geführt, und wenn er Fehler B gemacht hat, wird er auf die Abzweigung B geführt, und wir können uns dies in beliebiger Tiefe vorstellen, grundsätzlich. Setzt natürlich voraus, dass das Programm über eine Wissensbasis verfügt, was mögliche Fehlerarten betrifft. Die kann gewonnen sein durch Auswertung von früheren Testläufen, in denen Lernende eben dieses Programm durchlaufen haben und dabei gewisse typische Fehler aufgetreten sind, besonders häufig aufgetreten sind, von denen man eben annehmen konnte, dass sie auf ganz spezifische, typische Missverständnisse beispielsweise oder Lernschwierigkeiten zurückzuführen sind. Und dann werden genau für diese typischen Schwierigkeiten oder Missverständnisse werden dann angepasste zusätzliche Hilfen angeboten. Das ist dann schon ein relativ elaboriertes Konzept. Wie gesagt, dies lässt sich ja beliebig verfeinern, grundsätzlich. Ein relativ elaboriertes Konzept des programmierten Lernens. Und mehr oder weniger differenziert bietet gängige Lernsoftware eigentlich heute in der Regel solche Verzweigungen auch an. Das heißt, es durchlaufen nicht alle denselben Weg, sondern je nachdem werden hier unterschiedliche Wege ermöglicht. Das kann auf Wunsch des Lernenden erfolgen oder das kann auf Initiative in Anführungsstrichen des Programms erfolgen, wenn das Programm nämlich entscheidet, dass hier an dieser Stelle ein bestimmter Umweg oder eine Abzweigung oder ein zusätzlicher Lernweg beschritten werden soll. Der Mensch, der dieses Konzept entwickelt hat, hieß Crowder. Die beiden Konzepte standen damals in heftiger Konkurrenz zueinander. Skinners Modell hat sich in der Praxis sehr viel weniger bewährt als das Crowdersche. Es war im Grunde genommen auch nicht wirklich begründet aus Erfahrungen, die man mit dem programmierten Lernen gemacht hat, sondern es war eben begründet durch die lernpsychologische Grundannahmen darüber, wie Lernen denn durch Lehren überhaupt bewirkt wird. Und indem Skinner von dieser theoretischen Grundlage nicht ablassen konnte, die nicht aufgeben konnte, musste er auch an seinem linearen Konzept festhalten. Crowder war da weniger dogmatisch, was die lernpsychologischen Grundlagen betrifft, und eher pragmatisch im Hinblick darauf, welche Form des programmierten Lernens sich denn in der Praxis eher bewährt. Und das war die von ihm vorgeschlagene Form des programmierten, des verzweigt programmierten Lernens. Was wir damit schon vor uns haben, ist der Typus des adaptiven Lernprogramms. Das heißt, eines Lernprogramms, das sich an den Benutzer adaptiert, anpasst. Wenn das Programm Fehleranalysen etwa vornimmt, dann stellt es sich ja in einem gewissen Sinne auf den Lernenden ein. Das Skinnersche Programm tut dies praktisch nicht, außer eben in dem Sinne, dass der Lernende dann wiederholen muss. Aber im Programmablauf in Bezug auf die Lernschritte, die absolviert werden sollen, stellt sich das Skinnersche Programm nicht auf den Lernenden ein. Dieses verzweigte Programm stellt sich auf den Lernenden ein, und deswegen nennt man diesen Typus von Lernprogrammen adaptiv. Und damit komme ich dann auch zum dritten Abschnitt der heutigen Vorlesung, nämlich zu den intelligenten tutoriellen Systemen, einer Weiterentwicklung des Crowderschen Konzepts des programmierten Lernens. Was hier dazu kommt, ist das Moment der künstlichen Intelligenz. Das heißt, die Lernsteuerung und deren Kopplung an die Lernkontrolle soll hier unter Zuhilfenahme des Einsatzes von künstlicher Intelligenz erfolgen. Nun kann man mit dem Begriff künstliche Intelligenz sehr Unterschiedliches verbinden. Es gibt sehr weitreichende Ansprüche, die sich mit diesem Begriff und dem Programm von künstlicher Intelligenz verbinden. Der weitreichendste Anspruch ist der, dass es möglich sei, Maschinen zu bauen, die über dieselbe Art von Intelligenz verfügen, über die auch Menschen verfügen. Das heißt, da wird unterstellt, dass es möglich sein werde, eine vollständige maschinelle Simulation von menschlicher Intelligenz eines Tages zustande zu bringen. Das können wir aber hier völlig ausklammern. Dieses Verständnis von künstlicher Intelligenz können wir hier vollständig ausklammern. Es gibt eine sehr viel schwächere Anspruchsvariante in Bezug auf das, was mit künstlicher Intelligenz verbunden ist, nämlich, dass Maschinen entwickelt werden, die Leistungen erbringen können, zu denen, wenn Menschen sie erbringen sollten, Menschen Intelligenz benötigen würden. Also das sind Leistungen, wenn wir sie von Menschen verlangen, müssen Menschen dazu ihre Intelligenz einsetzen. Sonst können sie sie nicht erbringen. Und diese Art von Leistungen oder solche Leistungen sollen aber auch von Maschinen eben zu erbringen sein. Und Maschinen, die dies tun, oder wenn Maschinen dies tun, dann soll das nicht heißen, dass sie tatsächlich über die Art von Intelligenz verfügen, über die auch Menschen verfügen. Dieser Anspruch wird nicht erhoben. Aber sie leisten eben etwas, wofür Menschen Intelligenz brauchen würden. Und dann wird von künstlicher Intelligenz gesprochen oder von maschineller Intelligenz gesprochen. In diesem Sinne wird hier im Kontext von intelligenten tutoriellen Systemen von Intelligenz gesprochen. In diesem Sinne sind diese Systeme oder sollen diese Systeme intelligent sein. Sie können etwas, wozu ein Mensch, wenn er es können sollte, eben seine Intelligenz benötigen würde. Also so viel zum Terminus und dem Anspruch, der damit verbunden ist, wenn von intelligenten Systemen und damit ja auch von intelligenten Maschinen die Rede ist. Worum es grundsätzlich bei diesen intelligenten tutoriellen Systemen ebenfalls geht, und deswegen reihe ich sie hier auch ein in die Traditionslinie des programmierten Lernens, einen Lehralgorithmus zu erzeugen, dem dann ein angekoppelter Lernalgorithmus entsprechen soll. Das, was wir vorhin mit dem Crowderschen Konzept schon hatten, nämlich die Rückkopplung an die Lernerfolgskontrolle, ist auch hier gegeben. Auch die Möglichkeit der Verzweigung ist hier gegeben. Nur die Art und Weise, wie diese Systeme entscheiden darüber, welcher nächste Lehrschritt, der nun angeboten wird, der dann einen entsprechenden Lernschritt unterstützen soll oder bewirken soll, darin unterscheiden sie sich von einfacheren, traditionellen Lehrprogrammen. Diese Systeme sind nämlich in der Lage, sozusagen on the fly, unterwegs, im Lehrprozess selbst ihre Strategie zu verändern, die Lehrstrategie zu verändern. Es gibt nicht eine einmal sozusagen fest verdrahtete Struktur der möglichen Lernwege, die durchlaufen werden, sondern diese Strukturen, Sie haben sie vorhin gesehen mit diesen verschiedenen Verzweigungen, werden während des Prozesses auch neu erzeugt. Und dafür, dass das System dies kann, also so wie wir beispielsweise als Lehrende, wenn wir merken, es läuft nicht so im Unterricht, wie wir uns das vorgestellt haben, zum Teil intuitiv die Lehrstrategie verändern und vielleicht nachher auf einen völlig anderen Weg kommen, als wir uns das vorher vorgestellt haben, so sollen das auch diese Programme können. Sie sollen also mit einer gewissen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Sensibilität für den tatsächlichen Lernprozess, für die Bedürfnisse des Lernenden, für seine Schwierigkeiten im Lernprozess ausgestattet werden. Und sie sollen in der Lage sein, darauf antworten zu können. Und zwar sinnvoll antworten zu können. Was brauchen sie dazu? Also zum einen brauchen sie natürlich Inhalte. Von Content redet man heute. Sie brauchen also Inhalte, die überhaupt vermittelt werden. Das war bei den anderen Programmen ja auch so. Nur hier sind diese Inhalte sozusagen nicht fest schon bestimmten Schritten, Lernschritten zugeordnet, in einem Netzwerk von möglichen Lernwegen, das vorweg festgelegt wird, sondern hier gibt es sozusagen eine Wissensbasis, aus der sich das System dann bei Bedarf bedient. Es holt sich also aus dieser Wissensbasis dann die jeweils benötigten Inhalte. Insofern sind, könnte man sagen, ist der Content hier anders untergebracht. Eben in einer Wissensbasis erstmal wie in einem pauschalen Speicher versammelt. Und sie werden dann bestimmten Lernschritten während des Lernprozesses erst zugeordnet. Zum Zweiten braucht das Programm, und damit komme ich jetzt auf die rechte Seite dieser Grafik, lernpsychologische Kenntnisse. Wenn es nämlich die Probleme, die Lernende haben, oder die Bedürfnisse, die Lernende haben, verstehen, in Anführungsstrichen soll, dann muss es sie sozusagen einordnen können. Es muss über eine Art von Typologie möglicher Lernschwierigkeiten oder möglicher Lernbedürfnisse oder möglicher Lernstile verfügen. Solche Typologien werden von der Lernpsychologie entwickelt. Also, nur um ein sehr einfaches Beispiel zu nehmen, es gibt Lerntypen oder Lernertypen, die eher induktiv lernen. Das heißt, sie brauchen erstmal konkrete Beispiele. An Einzelfällen muss ihnen deutlich werden, worum es geht, und man geht dann von solchen Einzelfällen hin zu verallgemeinerten Aussagen. Aber am Anfang steht also eher das konkrete Beispiel, der Einzelfall, und erst am Ende steht dann die Verallgemeinerung. Es gibt aber auch Lernertypen, die es bevorzugen, wenn ihnen der Stoff andersrum angeboten wird. Erstmal die allgemeine Aussage, die Formel beispielsweise, oder der Satz, der Lehrsatz. Und dann kommen Beispiele, an denen nun illustriert wird, wie das anzuwenden ist und wo dies überall angewendet werden kann. Also erst das Allgemeine, dann die Beispiele. Es gibt eher visuell orientierte Typen, das heißt, die brauchen Bilder, brauchen vielleicht Grafiken, damit ihnen ihrem Verständnis geholfen wird. Andere sind eher textorientiert, sie brauchen eine begriffliche Darstellung. Dann gibt es welche wieder eher auditiv orientierte, das heißt, sie müssen was zu hören kriegen, damit sie sich's besser merken können und so weiter und so fort. Also die Möglichkeit der Typologisierung sind sicherlich sehr, sehr vielfältig, aber das ist ein Feld, das insgesamt also in das der Lernpsychologie gehört. Und lernpsychologisches Wissen muss jetzt in einem solchen System implementiert sein, und zwar in regelhafter Form. In regelhafter Form heißt, das Programm muss über Regeln verfügen, bei welcher Art von Lernerverhalten es denn welche Regel zur Erzeugung welcher Lernstrategie anwenden soll. Das heißt, das Programm nimmt sozusagen eine Zuordnung vor. Wenn der Lernende sich so und so verhält, wenn er an der und der Stelle des Lernprogramms die und die Antwort gibt, oder die Eingabe macht, das sind ja nicht immer Antworten unbedingt, das kann ja auch was anderes sein als eine Antwort, beispielsweise im Zusammenhang einer Übung, die absolviert wird. Wenn er die und die Eingabe macht, dann gehört er in die und die Kategorie von Lernertyp, und das löst dann die und die Regel aus zur Erzeugung einer modifizierten Lehrstrategie. Diese Entwicklung von Lehrstrategie, nämlich, welchen Stoff biete ich ihm denn jetzt als nächstes, in welcher Weise am besten da, damit genau dieser Typ am besten auch lernen kann. Das gehört dann in den Bereich von Didaktik und Lerntheorie. Also auch didaktisches und lerntheoretisches Wissen muss in solchen Systemen verankert sein. Also die Fähigkeit, Lehrstrategien zu entwickeln, muss in solchen Systemen verankert sein. In dieser Fähigkeit, Lehrstrategien zu entwickeln, kommen nun die anderen beiden Wissensbereiche, von Domains spricht man da auch, nun zusammen. Die müssen integriert werden in die Entwicklung dieser Lehrstrategien, dieser neuen Lehrstrategien. Das heißt, es wird auf die Wissensbasis zugegriffen, denn es muss ja Stoff präsentiert werden. Und es wird auf die lernpsychologische Typisierung zurückgegriffen. Es findet eine Einordnung statt. Und aus beidem zusammen wird dann eine Lehrstrategie entwickelt. Das heißt, ein neuer Algorithmus erzeugt, der aber auch nicht fest ist, sondern der dann bei der nächsten Station, die vorgesehen ist, an der eben wieder dies stattfindet, was ich gerade geschildert habe, der dann wieder modifiziert werden kann. Das ist so ähnlich also wie ein höchst anpassungsfähiger Lehrer, der nicht stur seine Unterrichtsplanung durchzieht, sondern ständig sensibel ist für das, was im Unterricht geschieht und insofern auch ständig sich neu einstellt auf das, was seine Schüler und Schülerinnen brauchen. Das steckt sozusagen dahinter. Das soll modelliert werden in solchen Systemen. Es gibt nicht ein einziges in der Praxis in größerem Maßstab eingesetztes, funktionierendes System, das diesen Ansprüchen genügt. Es gibt eine ganze Reihe von Prototypen. Diese Prototypen sind fast immer bis zu einer gewissen, in Projektzusammenhängen einsetzbaren Fassung entwickelt worden, mit ungeheurem Aufwand. Sie können sich das vorstellen, was der Anspruch an diese Systeme ist, was die leisten sollen. Also mit ungeheurem Aufwand, sehr, sehr teuer entwickelt worden, bis zu einer Reife eben geführt worden, wo man sieht, wo immer noch die Probleme liegen und was eigentlich noch alles fehlt, um so etwas wirklich zu einem robusten Einsatz in der Alltagspraxis hinzubringen. Sodass es also viele, viele, viele Berichte über den Einsatz von solchen Modellen, solchen Systemen in Projektzusammenhängen gibt, aber keinerlei Berichte darüber, ob sich so etwas denn tatsächlich auch in der Alltagspraxis bewährt. Jedenfalls nach meinem Stand, ich muss mich hier berufen auf Ralf Schulmeister, der eine umfassende Übersicht darüber in seinem Buch Grundlagen hypermedialer Lernsysteme gegeben hat. Ich hatte vorhin von Adaptivität gesprochen. Solche Systeme sind adaptiv. Zur Terminologie: Es gibt da nochmal eine Differenzierung zwischen Adaptierbarkeit und Adaptivität. Rein vom Wort her lässt sich diese terminologische Unterscheidung, die damit verbunden ist, nicht begründen. Beides könnte sozusagen beides bedeuten, also wäre gegeneinander austauschbar. Aber es hat sich durchgesetzt in der Informatik hier eine terminologische Unterscheidung vorzunehmen nach Adaptierbarkeit und Adaptivität. Adaptierbar sind Systeme, die sozusagen am Anfang, bevor sie benutzt und gebraucht werden, eine Anpassung an den Nutzer erlauben. Also wo etwa ganz am Anfang der Benutzer bestimmte Präferenzen eingibt und dann am Anfang entschieden wird, welche Software ihm denn dann angeboten wird. Viele virtuelle Lernangebote sehen diese Möglichkeit vor. Also zum Beispiel, sind Sie fortgeschrittener Anwender oder sind Sie noch Anfänger bei Programmschulungen? Und dann wird entschieden vorweg, welches Lernprogramm ihm denn angeboten wird. Insofern ist dieses Lernprogramm, das ihm angeboten wird, dann adaptiert, deswegen sprechen wir von Adaptierbarkeit, an bestimmte Voraussetzungen, die der User mitbringt. Aber nachdem diese Entscheidung einmal getroffen worden ist und diese Zuordnung einmal getroffen worden ist, ist die Sache sozusagen fix. Und sie ist also vom Typ der entweder linearen, aber meist eben verzweigten, programmierten Instruktion nach Crowder. egal was da an Animationen und Sensationen technischer Art alles eingebaut ist, das didaktische Grundkonzept ist das der verzweigten Programmierung, was Ihnen angeboten wird. Und zwar der festen Verdrahtung dieser Lernwege. Adaptivität ist anspruchsvoller. Und das, was ich Ihnen eben geschildert habe, was intelligente tutorielle Systeme leisten sollen, ist eben nicht nur, dass sie adaptierbar sind, sondern dass sie adaptiv sind. Das heißt, dass sie sich aus eigenem Vermögen sozusagen, aufgrund eben in sie eingebauter Mechanismen, die ich Ihnen eben beschrieben habe, in der Lage sind, sich einzustellen auf den Nutzer. Wie funktioniert dies nun? Es gibt ein reales Lernerverhalten. Nun kann ein solches Computersystem reales Lernerverhalten nur in einer bestimmten Weise überhaupt wahrnehmen. Es nimmt natürlich den Lerner nicht so wahr, wie jetzt etwa eine Person, die den Lerner beobachtet, wahrnimmt. Für das System gibt es den Lerner eigentlich nur in Gestalt der Inputs, die der Lerner dem System gibt. Was er vor sich hin brabbelt, mit wem er sonst noch vielleicht Kommunikation aufnimmt, dass er unruhig auf dem Stuhl hin und her rutscht, dass er gähnt zwischendurch, dass er, was weiß ich, zwischendurch vor Wut mit der Faust auf die Tastatur einschlägt. All dies, was wir vielleicht noch beobachten würden als Lernerverhalten, existiert für das System nicht. Außer in dem Falle, den ich jetzt zuletzt geschildert habe, dass er mit der Faust auf die Tastatur schlägt, interpretiert das System, weil es das nicht anders kann, nicht als Wutausbruch des Lerners, sondern interpretiert es als Eingabe von GHJ und fragt sich dann oder versucht dann einzuordnen, was denn diese Eingabe des Lerners an dieser Stelle bedeutet. Also es greift sozusagen das reale Lernerverhalten in der Form der Inputs, die der Lerner dem System gibt, ab. Und nichts anderes existiert für das System. Und der Lerner besteht überhaupt nur aus diesen Inputs und aus sonst nichts. Das muss man sich natürlich klar vor Augen halten. Sozusagen die begrenzte Wahrnehmungsfähigkeit des Systems. Wir sprechen auch von Scannen. Das Lernerverhalten wird gescannt. Gescannt heißt abgetastet in einer bestimmten Weise. Für dieses Abtasten gibt es aber sozusagen vorweg bestimmte Parameter. Welche Größen werden denn abgetastet und wie fein werden sie denn abgetastet? Mit welcher Auflösung werden sie denn abgetastet? Also Scannen eines Bildes etwa bedeutet also, welche Qualitäten, welche Parameter werden denn überhaupt abgetastet? Das sind dann beispielsweise Farbwerte, die abgetastet werden können. Und mit welcher Feinheit, welcher Auflösung werden sie denn abgetastet? Und so ist es auch beim Lernerverhalten. Das Lernerverhalten besteht in Eingaben. Diese Eingaben werden in einer bestimmten Weise interpretiert oder zugeordnet nach den Lernertypen. Und dann, also in dem Sinne, wird das Lernerverhalten gescannt. Was ist das denn für ein Typ von Lernerverhalten? Und dann wird nochmal sozusagen aufgelöst, nämlich welchen Wert auf einer möglichen vorgegebenen Skala in Bezug auf diesen Parameter erreicht er denn mit dieser seiner Eingabe. Indem dieses Verhalten also zunächst mal gescannt wird, wir können auch sagen gemessen wird, das Lernerverhalten wird gemessen, es findet sozusagen eine Verwandlung des realen Lernerverhaltens in ein mathematisches Modell seines Verhaltens statt. Dies wird nun verglichen mit einem Katalog von Lernertypen und dann wird er sozusagen eingeordnet in einen solchen Katalog aufgrund dieses so gemessenen Verhaltens. Dafür gibt es eine Regel. Wenn das Verhalten so und so aussieht, dann gehört es in die und die Kategorie. Aufgrund dieser Zuordnung ist dann so etwas wie eine Diagnose möglich, nämlich was braucht denn dieser Lernende in Bezug auf den nächsten ihm angebotenen Schritt? Wo liegt denn sein Bedarf eigentlich? Und auf der Grundlage dieser Diagnose, wo denn der Lernbedarf oder Lehrbedarf des so gescannten Lernenden und eingeordneten, klassifizierten, kategorisierten Lernenden liegt, wird dann eine Modifizierung der Lehrstrategie vorgenommen. Dies, was ich Ihnen jetzt gerade geschildert habe, wird auch als Individualisierung des Lernens oft bezeichnet. Wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin eine Klasse von, sagen wir, 30, ist ja heute schon wieder üblich, 30 Schülerinnen und Schülern vor sich hat, dann ist es schwierig für den Lehrenden, das wissen wir, auf jeden Einzelnen in der Klasse so einzugehen, dass man sagen kann, da wird wirklich im höchstmöglichen Maße die Individualität des jeweiligen Lernenden auch wahrgenommen. Wir gehen davon aus, grundsätzlich, dass Lehrende dies können, dass Menschen also auf andere Menschen in Bezug auf ihre Individualität eingehen können. Dass sie dies grundsätzlich können, heißt noch nicht, dass sie es in jeder Situation auch können, weil es kann ihnen von der Situation her natürlich schwer gemacht werden. Sie könnten es, wenn da nicht 30 Schüler und Schülerinnen säßen. Natürlich ist es auch nicht immer nötig, weil Schüler und Schülerinnen schon auch in gewissen Maßen damit klarkommen, dass ihnen nicht immer vollständig so begegnet wird, wie es ihrer Individualität entspricht. Also dass nicht immer alles das genau wahrgenommen wird, was sie denn in der betreffenden Situation brauchen würden, um effektiv lernen zu können. Da gibt es auch eine gewisse Robustheit natürlich der Schüler und Schülerinnen gegen Mangel an Sensibilität von Lernenden. Aber diese Robustheit hat auch ihre Grenzen. Also das kann nicht überstrapaziert werden. Ein Schüler oder eine Schülerin, die das Gefühl haben muss, sie wird überhaupt nicht wahrgenommen in ihrer Individualität, sondern wird nur nach einem bestimmten Raster eingeordnet. Beispielsweise: Das kenne ich doch von dir, du bist doch so eine, die immer und so weiter. Also diese Einordnung in ein bestimmtes Schema und wo dann die gesamte Zuwendung eigentlich nicht mehr eine Zuwendung zu dieser Person ist, sondern zu diesem Typus von Schüler ist. Sowas ist natürlich ungeheuer demotivierend und kann Lernprozesse förmlich ja auch unterbinden, das wissen wir. Aber dies betrachten wir auch als einen Mangel. Als einen Mangel, wo das, was eigentlich eine Person könnte, nicht wirklich zum Tragen kommt. Und dann sagen wir, dass entweder die Umstände schlecht sind, nicht geeignet sind für einen individualisierten Unterricht, oder wir sagen vielleicht, dass der Lehrer ein schlechter Lehrer ist, wenn er es nicht vermag, obwohl die Umstände es zulassen würde, wenn er es nicht vermag oder nicht bereit ist, sich tatsächlich auf Individuen einzulassen. Aufgrund dessen, dass oft die Umstände so sind und viele Lehrer auch tatsächlich schlecht sind, wird dann oder findet man oft die Argumentation, da ist es doch besser, wenn man statt des Lehrers ein System hat, eine Maschine hat, die sich in sehr viel höherem Maße auf die Bedürfnisse der Einzelnen auch einrichten kann. Die unendlich geduldig ist, die nicht alle, weil sie ja gleichzeitig sozusagen lehrend behandeln muss, auf die gleiche Weise behandeln muss, sondern sehr viel individualisierter in Anführungsstrichen vorgehen kann. Also diese Möglichkeit der Differenzierung, des differenzierten Eingehens auf den Lernenden und auf seine Bedürfnisse, wie sie von intelligenten tutoriellen Systemen dann eben auch aufgewiesen werden soll. Diese Möglichkeiten werden unter dem Stichwort Individualisierung des Lernens oft vorgestellt. Was ich Ihnen hier sagen und zeigen wollte, ist, dass das, was mit Individualisierung hier bezeichnet wird, grundsätzlich auf Typisierung basiert. Was wir feststellen können, ist natürlich, dass ein solches System im Prinzip, ich komme aber gleich noch darauf, warum denn nur im Prinzip, zu einer beliebig hohen Auflösung dieser Typisierung gelangen kann. Also während vielleicht ein sehr schematisch denkender Lehrer nur zwei Kategorien von Schülern kennt, nämlich den guten Schüler, der mitmacht, und den schlechten, faulen Schüler, der nicht mitmacht. So, das sind zwei Sorten von Schülern und dafür hat er zwei Strategien. Ja, wie er mit den einen umgeht und wie er mit den anderen umgeht, kann man natürlich sagen, dass ein solches System vielleicht in der Lage ist, 100 verschiedene Lernertypen zu berücksichtigen. Oder 1000 oder 10.000 oder Milliarden. Viel mehr, als ein Lehrender je im Kopf haben könnte an Typen, auf die er sich einstellt. Was damit dennoch nie erreicht wird, ist das an einem Menschen, was überhaupt nicht vergleichbar und typisch ist, sondern was so nur dieser Mensch aufweist und niemand sonst. Also die Einzigkeit eines Menschen, die Unvergleichlichkeit eines Menschen, das, was sich jeder Verallgemeinerung, Typisierung und so weiter, jedem Vergleich entzieht. Sich auf so etwas einlassen zu können, also auf dieses Gegenüber, das ist nun eine spezifisch menschliche Fähigkeit. Haben nur Wesen, die selbst einzig sind. Was nicht heißt, dass es immer realisieren und praktizieren. Aber wie gesagt, dass sie es nicht tun, empfinden wir dann auch als etwas, was dann einen Mangel in der Begegnung, in der Zuwendung ausmacht. Computer können grundsätzlich nicht anders als typisieren. Sie können, wie gesagt, eine uns unendlich erscheinende Zahl von Typen theoretisch berücksichtigen, aber es bleiben eben Typen. Und alles, was sich dieser unendlichen Zahl von Typen, die sie möglicherweise, also unendlich nicht, es muss endlich sein, aber riesigen Zahl von Typen entzieht, was in keine von diesen Typisierungen passt, das bleibt auch einem solchen System grundsätzlich verborgen. Deswegen ist also die Rede von der Individualisierung irreführend. Es ist, was möglich ist, eine hochauflösende Typisierung. Das ist aber was anderes als Individualisierung. Es ist sehr nützlich, gar keine Frage, aber es ist etwas anderes. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich hatte gerade gesagt, theoretisch, im Prinzip lässt sich eine ungeheure Vielzahl von Typen entwickeln. Der Ralf Schulmeister hat auch diesen Punkt aufgegriffen, hat gesagt, das sei allerdings eine höchst theoretische Geschichte, weil damit solche Systeme überhaupt noch funktionieren können und nicht an Komplexität sozusagen und damit verbundener Schwerfälligkeit in Bezug auf ihre Funktionalität zugrunde gehen, darf die Zahl der möglichen Typen, die zu berücksichtigen sind, nicht ausufern. Sie ufert aber ungeheuer schnell aus, wenn man sich mal betrachtet, welche Zahl von Parametern bei welcher Auflösung denn zu welcher Tiefe der Typisierung führt. Wir haben es ja beim Scannen von Bildern, wo wir dann im Extremfalle, wenn wir von echt, wie heißt das, nicht Echtzeit, wie heißt das, Echtfarben sprechen, haben wir Millionen, ne? 16,7 Millionen. Ich glaube, ab 16,7 Millionen spricht man also von einer Auflösung, die also uns als Sehenden es eigentlich nicht mehr erlaubt, die Auflösung noch wahrzunehmen als Auflösung. Aber da gibt es wenige Parameter, die zu berücksichtigen sind. Und die Auflösung der einzelnen Parameter ist auch nicht allzu tief. Wenn wir uns mal überlegen, was kann es denn zum Beispiel heißen, wenn ich an Zahl der Parameter nur eins habe, beispielsweise das Geschlecht, Zuordnung nach Geschlecht. Oder nehmen wir diesen schematisch denkenden Lehrer, guter Schüler, schlechter Schüler. Das ist ein Parameter, ne, den es da gibt, mit einer Auflösung von zwei. Er kennt nur zwei Sorten. Entweder gehören sie dahin oder sie gehören dahin. Das ist für ihn damit erledigt. Die Tiefe der Typisierung, zwei Typen, ist klar. Ein Parameter, Auflösung 2, führt zu zwei Typen nur. Das lässt sich gut handeln. Wenn es zwei Parameter sind und wenn die Auflösung des einzelnen Parameters schon tiefer geht, also nicht nur gute Schüler, schlechte Schüler, sondern ich unterscheide vielleicht auch noch nach Mädchen und Jungen, und bei den Mädchen noch wieder nach unterschiedlichen Also mehr der forsche Typ und mehr der schüchterne Typ und was weiß ich. Dann wird die Auflösung schon höher und die Tiefe der Typisierung erreicht dann also schnell, wenn wir bei 10 Parametern sind und eine ganz bescheidene Auflösung je Parameter von 4 haben, dann haben wir schon über 1 Million unterschiedliche Typen, die das Programm berücksichtigen muss und für die es ja jeweils eine spezifische Lernstrategie oder Lehrstrategie entwickeln müsste. Bei dem, was beim Lernen eine Rolle spielt, welche Parameter einen Lerntypus ausmachen, was da es an möglichen Varianten gibt, die zu berücksichtigen sind, kommen wir auf Zahlen, blitzschnell auf Zahlen, die überhaupt nicht mehr zu handeln sind, technisch nicht mehr zu handeln sind. Das heißt, die theoretisch ins Beliebige steigerbare Auflösung der Typisierung ist eben nur theoretisch ins Beliebige steigerbar, damit solche Systeme noch überhaupt funktionieren können und nicht endlos rechnen, bis sie zu der Strategie, die genau in diesem Falle passt, gelangen, also in ihrer Funktionalität einfach praktisch lahmgelegt werden, muss die Zahl der Parameter und die Auflösung, die mögliche Auflösung pro Parameter relativ gering gehalten werden. Woraus resultiert, dass solche Systeme fast zwangsläufig eine relativ grobe, gemessen an dem, wie wir differenzieren im Alltag, relativ grobe Typisierung vornehmen müssen. Das kann man dem Computer sozusagen nicht zum Vorwurf machen. Er ist deswegen kein schlechter Computer. Beim Lehrer sprechen wir vom schlechten Lehrer. In diesem Falle. Das heißt, wir legen andere Maßstäbe an. Maßstäbe, die wir beim Computer nicht anlegen können. Das sind die Grenzen intelligenter tutorieller Systeme. Hoher Anspruch, wenn man es durchdenkt, was es für Konsequenzen in der Realisierung hätte, sieht man prinzipielle Grenzen, was mit dem Stichwort Individualisierung beschrieben ist, ist nur eine hochauflösende Typisierung. Und in Bezug auf die Fähigkeit zur Hochauflösung der Typisierung gibt es wiederum pragmatische Grenzen.